Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Enne Seidel. Royaler Besuch gleich auch hier in Kultur heute. Allerdings nicht von Charles und Camilla. Bei uns geht es nicht um das britische Königspaar, sondern um die österreichische Kaiserin Sissi. Ihr wurde nämlich mal wieder ein Spielfilm gewidmet. Sissi und ich heißt dieser Film, kommt heute in die Kinos. Und ob er sich lohnt, das hören Sie gleich hier in der Sendung. Außerdem sprechen wir über politische Skandale und ihre Funktion in der Demokratie. Und es geht um Bilder des niederländischen Malers Hugo van der Goes. Der ist zwar nicht so bekannt wie sein berühmter Kollege Jan van Eyck, war aber genauso gut. Zuerst aber die Frage, wer war Kaiserin Sissi? Die ist gar nicht so einfach zu beantworten und vielleicht regt diese Figur genau deshalb bis heute die Fantasie von Kulturschaffenden an. Zum Beispiel die der Filmemacherin Frauke Finsterwalder.
Es gibt halt zig Interpretationen von ihr. Wir denken natürlich immer an Romy Schneider, aber auch Historikerinnen und Schriftstellerinnen haben sich an ihr versucht. Es ist einfach sehr unklar. Das hat mich halt sehr frei gemacht, da meine eigene Interpretation zu suchen.
Und was bei dieser Suche am Ende rausgekommen ist, das weiß unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus. Sie hat Finsterwalders neuen Film Sissi und ich schon gesehen. Was ist das also für eine Sissi-Figur, die Frauke Finsterwalder hier zeigt?
Ja, wir sehen hier die späte Sissi, die Kaiserin so Mitte, Ende 50. Und auf Korfu hat sie sich fernab von Wien in einer antikisierenden Villa eingerichtet mit opulentem Garten. Das ist so ein südliches Paradies, eine Art Kommune mit nur drei Hofdamen fernab von Wien, fernab vom Hofzeremoniell in Schönbrunn. Und da kann sie eben ihren freien Lebensstil zelebrieren, also wandern, wenig essen, gesund leben. Aber natürlich sind die monarchischen Machtverhältnisse trotzdem mitgereist. Also diese Kaiserin ist so ein bisschen wie ein Kind auf einem Kindergeburtstag, dass sie ständig neue Regeln und Spiele ausdenkt. Also eine Kaiserin, die dem Hof entflohen ist, aber eben nicht ihrer Langeweile und ihrer Melancholie.
Dieser Film hat neben Sissi dann noch eine zweite Hauptfigur, die Hofdame Irma. Und es geht vor allem um die Beziehung zwischen diesen beiden Frauen. Wie würden Sie diese Beziehung beschreiben?
Also wir betreten dieses monarchische Paradies mit dieser Hofdame Irma, eben gespielt von Sandra Hüller. Und auch diese Irma ist auch auf einer Flucht vor ihrer dominanten Mutter nämlich. Und sie betrachtet nun diese Kaiserin, dieses despotische, erwachsene Kind, mit einer gewissen Skepsis und Verwunderung, aber nach und nach erliegt sie ihr auch, ihrem Charme, ihrer Schönheit, auch ihrer Klugheit und dem Witz von Sissi. Und es entsteht dann so eine Art Komplizenschaft oder hierarchische Komplizenschaft zwischen den beiden Frauen. Auch eine große körperliche Vertrautheit und Nähe. Und das ist schon eine Liebesbeziehung, kann man sagen. Wobei die Rolle der Hofdame interessant zwiespältig ist, eben zwischen Anhimmeln, Unterwerfung und mütterlicher Fürsorge.
Es klang vorhin schon an, dass wir gar nicht so genau wissen, wer diese Kaiserin Elisabeth eigentlich war. Aber natürlich gibt es doch einige Fakten und biografische Details, die wir kennen und die belegt sind, mehr oder weniger. Wie geht Frauke Finsterwalder mit denen um? Wie nah bleibt sie an der historischen Vorlage?
Also es gibt schon viele historische Details, die man so wiedererkennt, wenn man sich ein bisschen mit Sissi vielleicht beschäftigt hat oder auch nicht. Aber diese historische Figur, die gerät eben in Bewegung, die verlebendigt sich. Und richtig Leben in die Bude kommt hier auf Korfu dann durch den Besuch von Sissis geistreich vulgärem schwulen Cousin Viktor, der wird gespielt von Georg Friedrich. Und bei den Partys, die es dann gibt und kleinen Exzessen dieser Kommune, da nimmt sich Finsterwalder eine große Freiheit, wie auch bei den Dialogen. Da entsteht schon so eine überzeitliche Frauenfigur mit normalen Problemen, Ängsten, Konflikten. Und schade ist ein bisschen, dass Frauke Finsterwalder versucht, den Anschluss an die Gegenwart oder Popmoderne immer wieder durch Popsongs herzustellen. Also von Nico oder Portishead und anderen Songs, die sich dann über die Szenen legen. Und das wirkt leider dann auf Dauer ein bisschen willkürlich und überflüssig und nimmt den Bildern eher die Spannung.
Dieser Film ist ja schon der zweite Sissi-Spielfilm in relativ kurzer Zeit. Letztes Jahr gab es auch schon einen Sissi-Film, Corsage hieß der, von Marie Kreuzer. Sind diese beiden Filme vergleichbar oder macht Frauke Finsterwalder hier doch nochmal was ganz anderes?
Also Corsage von Marie Kreuzer hatte ja nun mal das Glück, der erste Sissi-Film oder die erste Sissi-Dekonstruktion jetzt im Kino zu sein und zu betreiben. Und das geschah da auch auf sehr interessante Weise auf der Ebene der Ausstattung und der Kamera, die sich mit den permanenten Ausbruchsbewegungen von Sissi verbündet hat. Interessant an Finsterwalders Film finde ich wirklich die Perspektive der Zofe und Hofdame. Und da ist es ein bisschen schade, dass es in dem Film ja nicht gelingt, bei der Perspektive dieser Hofdame, eben Sandra Hüllers Figur, zu bleiben. Und irgendwann landet man dann eben bei der Kaiserin als einem Opfer des Goldenen Käfigs und der patriarchalischen Monarchie. Okay, also im Grunde verpasst Sissi und ich ein bisschen die erzählerischen Möglichkeiten seiner Figurenkonstellation.
Es gab ja in den letzten Jahren in der Kultur so einen regelrechten Sissy-Hype, muss man sagen. Allein diese zwei Spielfilme, außerdem Sissy-Serien, auch ein Sissy-Roman von Karen Duwe. Haben Sie eine Erklärung für diesen Hype?
Also ich glaube schon, als Kulturkonsumentinnen wussten wir noch nie so viel über Sissys Diäten und Reitrituale und Frisuren und Kleider und Drogensucht und ihre Marotten. Ich meine, wahrscheinlich kommt jetzt beim Sissy-Hype zweierlei zusammen. So eine restaurative Sehnsucht, also in den Zeiten permanenter Krisen sehnt man sich nach so sicheren Figuren, auch populärkulturellen, historischen Figuren. Und im Geleit von MeToo gibt es dann eben auch ein Interesse für sich emanzipierende Frauen, auch in der Historie. Und da ist natürlich Sissy ein Idealtypus, ja, auf den sich jetzt alle Serien und Filme auch ein bisschen gestürzt haben.
Katja Nikodemus, vielen Dank. Sissy und ich, der neue Film von Frauke Finsterwalder, ist ab heute in den Kinos zu sehen. Die Worte Documenta, Ibiza und Plagiat haben eigentlich nicht viel gemeinsam. Eines aber schon, wir haben sie in letzter Zeit häufig in einem Atemzug mit dem Wort Skandal benutzt. Der Antisemitismus-Skandal auf der letzten Documenta, die Ibiza-Affäre rund um den österreichischen Politiker Heinz-Christian Strache oder die diversen Plagiatsskandale von Gutenberg bis Giffey, alle wurden in der Öffentlichkeit heftig diskutiert. In allen Fällen gab es Rücktritte und meistens wurde danach die Frage gestellt, wie lassen sich solche Skandale in Zukunft vermeiden? Aber kann es das überhaupt geben, eine Demokratie ohne Skandale? Gehören sie nicht irgendwie dazu und erfüllen womöglich auch eine wichtige Funktion? Fragen wie diese diskutieren WissenschaftlerInnen ab heute an der Universität Düsseldorf im Rahmen einer Tagung mit dem Titel »Politische Skandale und politische Macht«. Organisiert hat diese Tagung die Rechtswissenschaftlerin Sophie Schönberger. Sie habe ich heute Morgen gefragt, wofür brauchen wir Skandale?
Also Skandale erfüllen ganz unterschiedliche Funktionen. Man kann sozusagen ganz lapidar sagen, sie machen uns allen auch irgendwie Spaß. Also sie bedienen unsere Lust an Aufregung, an Neuem, an irgendwie sich aufregen können. Das sind alles Dinge, die erstmal sozusagen diese Faszination und die Lust am Skandal erklären. Und darüber hinaus setzen sie natürlich auch Diskurse in Gang und setzen demokratische Diskurse in Gang. Also sie ermöglichen uns zum einen, uns zu verständigen darüber, was sind unsere eigenen ethischen, moralischen Maßstäbe, aber auch, was sind unsere Ansprüche ans Gemeinwesen.
Andererseits werden Skandale ja auch oft vom politischen Gegner instrumentalisiert oder sogar von ihm ausgelöst, zum Beispiel indem brisante Informationen an die Presse weitergegeben werden. Würden Sie sagen, ist auch das dann noch Teil der demokratischen Kultur?
Also es gibt da natürlich sehr unterschiedliche Formen und es gibt natürlich auch da Grenzen und die Frage, was ist sozusagen legitime Form der Auseinandersetzung, was ist keine legitime Form der Auseinandersetzung. Also auch im Skandal ist nicht alles gut, ist nicht alles erlaubt. Gerade deswegen, weil im Skandal natürlich auch ein ganz erhebliches Machtpotenzial drin liegt, und zwar Macht, das nicht in unseren klassischen Idealen von demokratischer Legitimation eigentlich legitimiert ist.
Und häufig führen Skandale zu Rücktritten. Und die Nachfolgerinnen und Nachfolger sind dann eben in der Regel erstmal nicht direkt gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern. Da kann man sich ja auch fragen, ist das dann noch im Sinne der Demokratie?
Also in der Tat, also man darf nicht unterschätzen, was für eine große Macht im Skandal liegen kann. Jedenfalls, wenn die Entscheidungsträger sich darauf einlassen. Das ist ja das Paradoxe am Skandal. Es entsteht eben kein harter, durchsetzbarer Druck, sondern nur eine öffentliche Meinung, die allerdings dazu führen kann, dass es dann eben zum Rücktritt kommt. Aber wie darauf reagiert wird, das kann sehr unterschiedlich sein. Also das Extrembeispiel ist Donald Trump, der an jedem Skandal nur zu wachsen schien und an dem alles abgeperlt ist, alle sexuellen Eskapaden, was sonst bei amerikanischen Politikern immer sofort zum Rücktritt führt, alles an Donald Trump abgeprallt. Und in anderer Form kann man das zum Beispiel auch bei uns bei der CSU sehen. Andreas Scheuer mit seinem Mautskandal ist völlig unbescholten durchgekommen, konnte sein Amt behalten, während andere zurücktreten mussten, weil sie in Urlaub gefahren sind.
Und können Skandale nicht auch zu mehr Politikverdrossenheit in der Bevölkerung führen, weil sich die Leute vielleicht irgendwann denken, ja, die da oben, die sind doch eh alle gleich, die halten sich eh nicht an Regeln, warum sollen wir überhaupt noch wählen gehen?
Also in der Tat ist das immer die Gefahr, wobei die Gefahr besteht unter zwei Voraussetzungen. Zum einen, wenn einfach schlicht das System ein Problem hat, weil zu viel Fehlverhalten vorkommt, dann ist sozusagen nicht die Skandalisierung das Problem, sondern einfach der Mechanismus im System und alles, was dahinter steht. Das andere, was zum Problem werden kann, ist eine zu geringe Toleranz für die Schwierigkeiten die Demokratie auch bereithält. Also natürlich in jeder Demokratie regieren Menschen und Menschen machen Fehler und deswegen kann es immer zu solchen Dingen kommen. Und deswegen ist halt die Frage, ab wann kippt es und wie groß ist meine Toleranz dafür, dass die Demokratie auch Probleme produziert, aber sie immer noch die beste der vorhandenen Regierungssysteme ist. Und wenn meine Toleranzschwelle da einfach sehr niedrig ist, dann kann es zur Politikverdrossenheit führen, selbst wenn das System im Ganzen eigentlich gut funktioniert.
Gab es in der jüngeren Vergangenheit mal einen Skandal, von dem Sie aus heutiger Sicht sagen würden, das ging wirklich zu weit? Da hat man einen Politiker, eine Politikerin zum Rücktritt gezwungen, obwohl das eigentlich nicht gerechtfertigt war?
Also spontan fällt mir da kein Fall ein, wobei man ohne Zweifel sicherlich sehr intensiv darüber streiten kann, ob die Rücktritte gerechtfertigt sind. Und man merkt eben auch, dass es eine sehr unterschiedliche Toleranz in verschiedenen politischen Parteien gibt für den Rücktritt oder nicht. Also wenn ich jetzt an die ehemalige Familienministerin Anne Spiegel denke, das ist so ein Fall, wo ich persönlich den Rücktritt nicht für zwingend gehalten hätte, weil ich die Verfehlung doch für vergleichsweise gering halte im Vergleich mit dem, worüber wir sonst diskutieren. Aber das ist natürlich immer auch eine persönliche Entscheidung, ob man sich diesem Druck aussetzen will und ob man das einfach aussitzen will. Dafür muss man schon auch sehr robust sein.
Sie schauen auf Ihrer Tagung auch in andere Länder. Gibt es bei politischen Skandalen sowas wie kulturelle Unterschiede?
Ganz klar. Also die Frage, was macht den Skandal aus und wann muss man zurücktreten, das ist in Ländern sehr, sehr unterschiedlich. Wenn Sie sich die in den USA angucken oder auch zum Teil Großbritannien, da haben Sie den klassischen politischen Skandal, der häufig ein Sexskandal ist. Also der Politiker, der seine Frau betrügt, das ist in dieser Rollenverteilung immer noch das Häufigste. Das wird aufgedeckt. Das führt manchmal schon zum Rücktritt. Häufig sind es dann auch sexuelle Unappetitlichkeiten. Das ist etwas, was wir in Deutschland relativ wenig sehen, weil die Privatsphäre von PolitikerInnen auch noch stärker gewahrt wird. Umgekehrt, dass man wegen einer plagiierten Doktorarbeit zurücktreten muss, das scheint doch eher eine deutsche Besonderheit zu sein, was man in anderen Ländern nicht so sieht. In Frankreich, wenn wir an François Fillon denken, da ging es um Anzüge, die man sich hat schenken lassen oder die er hat sich hat schenken lassen und ein fiktives Beschäftigungsverhältnis mit seiner Ehefrau. Auch das ist in gewisser Weise sehr passgenau in das französische politische Umfeld. Also jedes Land hat auch seine ganz eigene Skandalkultur und seine ganz eigenen Aufreger, die zum Skandal führen.
Nicht nur in der Politik, auch in der Kultur gibt es regelmäßig Skandale. Den Antisemitismus-Skandal auf der Documenta habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Funktionieren Skandale in der Welt der Kultur nach denselben Mustern wie in der Parteipolitik?
Sie funktionieren deutlich anders. Zum einen, weil die Kultur bei uns immer noch einen deutlich stärkeren Anspruch hat von moralischer Sauberkeit, von ethischer Richtigkeit. Deswegen ist die Empörung da häufig besonders groß. Und zum anderen haben wir aber im Kulturbereich die Besonderheit, dass Kultur ja häufig auch gerade dafür da ist, zu provozieren. Also Kunst soll provozieren, soll Reaktionen hervorrufen. Und dazu kommt auch, dass Kunst mehrdeutig ist. Und gerade an diesem Punkt, dass man sich überhaupt erstmal darüber streiten muss, was ist denn da jetzt eigentlich gesagt worden? Wie ist das auszulegen? Eigentlich ist es doch Kunst und Kunst ist frei und Kunst ist mehrdeutig. Kann ich es denn jetzt auf diesen skandalträchtigen Inhalt wirklich festnageln? Das ist eine große Besonderheit, die auch die Kulturskandale besonders schwierig und besonders schwierig zu fassen macht.
Das sagt die Rechtswissenschaftlerin Sophie Schönberger. Noch bis morgen läuft an der Uni Düsseldorf eine von ihr organisierte Tagung über Funktion und Macht politischer Skandale. Wenn es in diesem Frühjahr eine Ausstellung gibt, über die die Kunstwelt spricht, dann ist das wohl die große Vermeer-Ausstellung im Rijksmuseum in Amsterdam. Die ist schon seit Wochen ausverkauft. Ein spontaner Besuch dürfte hier also schwierig werden. Es gibt jetzt aber eine Alternative. Die Berliner Gemäldegalerie zeigt eine Ausstellung mit Werken des Niederländers Hugo van der Goes. Auch er zählt zu den großen niederländischen Altmeistern, ist heute aber deutlich weniger bekannt als ein Jan Vermeer oder auch ein Jan van Eyck. Und deshalb gibt es bestimmt auch noch Tickets für diese Ausstellung in der Berliner Gemäldegalerie, die es geschafft hat, fast alle erhaltenen Werke von Hugo van der Goes zu versammeln. Das ist eine Premiere und die konnte sich unser Kunstkritiker Carsten Probst natürlich nicht entgehen lassen. Hugo van der Goes war Mitte des 15. Jahrhunderts einer der erfolgreichsten Künstler seiner Zeit. Carsten Probst, ich gehe also mal davon aus, dass er wirklich ein brillanter Maler war.
Ja, das war er. Er war herausragend, finde ich, in der physischen Plastizität seiner Figuren. Sie haben also oft das Gefühl, sie sind wie auf einer Bühne und diese Figuren kommen ihnen fast entgegen. Sie können sie also sehr genau in der Feinzeichnung von psychischen Regungen und von Bewegungen auch verfolgen. Aber davon abgesehen, die Brillanz seiner Farben ist herausragend und er war offenkundig auch sehr erfindungsreich in der Ausgestaltung dieser traditionellen Bildthemen, die damals, also im 15. Jahrhundert, immer sozusagen zu den Pflichtthemen gehört. Nehmen wir das sogenannte Wiener Diptychon von 1477, das so heißt, weil es dem Kunsthistorischen Museum in Wien gehört. Da sehen Sie auf der linken Tafel den Sündenfall. Eva reicht Adam also gerade den Apfel. Und was dann aber wirklich spektakulär ist, ist die Figur der Schlange. Die ist hier nämlich wie eine Art, ja, kann man sagen, Fabelwesen zwischen Mensch und Tier gefasst. Sie hat den Kopf und die Bauchseite eines Mädchens, so sieht es aus, mit langem Zopf, während der restliche Körper mit Armen, Beinen und langem Schwanz eher so an eine große Eidechse erinnert. Und solche originellen Einfälle sieht man eigentlich öfter bei Hugo van der Goes. Und abgesehen davon haben sie in jedem dieser Bilder quasi den Eindruck, sie können eben tatsächlich dieses innere Erleben der Szenen auch wirklich immer noch an den Figuren nachvollziehen. Sie wirken ungemein präsent und lebendig, so dass eben man auch unter Expertinnen immer wieder hört, das hat ja fast expressive Qualitäten.
Ich habe es gesagt, fast alle erhaltenen Werke sind in dieser Ausstellung zu sehen. Was waren für Sie die Highlights?
Also um es vorwegzunehmen, es ist eine Ausstellung voller Highlights. Es würde jetzt sozusagen den Rahmen sprengen, würde ich alles aufzählen. Aber neben diesem Kleinod des Wiener Diptychons hängt das Marientriptychon aus dem Frankfurter Städel. Erstmals hängen die direkt zusammen. Dann gibt es ein Hippolyt-Triptychon aus der St. Salvator-Kathedrale in Brügge. Da hat Hugo van der Goes wahrscheinlich ein Werk von Dirk Bouts zu Ende gemalt. Und das ist überhaupt erstmals in Jahrhunderten verliehen worden. Und dann gibt es eben auch noch viele andere. Und man muss natürlich auch sagen, die Berliner Gemäldegalerie selbst verfügt über 3 hochkarätige Werke von Hugo van der Goes, die hier auch eben neu noch einmal präsentiert werden. Aber auch der Mittelburg-Altar von Roger van der Weyden zum Beispiel aus der Berliner Sammlung, der gehörte ja zu den Lehrmeistern Hugos wahrscheinlich. Und das riesengroße Portinari-Gemälde, der Portinari-Altar, der heute in Florenz hängt, ist sozusagen das einzige hochkarätige Gemälde, das hier nicht gezeigt werden konnte von Hugo van der Goes, weil es nicht transportabel ist.
Wie gesichert sind denn heute eigentlich die Erkenntnisse über dieses Werk von Hugo van der Goes? Das ist bei alten Meistern ja nicht immer so ganz einfach. Da wurde schon öfter auch mal ein Gemälde dem falschen Maler zugeschrieben.
Ja, das ist, war auch bei ihm nicht einfach. Im 19. Jahrhundert glaubte man in Berlin, glaube ich, noch 7 Gemälde von ihm zu besitzen. Davon ist heute kein einziges mehr unter seinem Namen bestätigt. Der Montfort-Altar, also das herausragende Hauptwerk von van der Goes, das hier in der Berliner Gemäldegalerie hängt, wurde lange Zeit sogar für ein Werk von Rubens gehalten, der ja aber erst 100 Jahre nach der Entstehung des Werkes geboren wurde, weil es eben so weit über ihre Zeit, über seine Zeit hinausstrahlte. Und es gibt anhand technischer Möglichkeiten natürlich und stilistischer Feinarbeit inzwischen natürlich viele gesicherte Erkenntnisse über das jetzt heute bestehende Werk. Aber gerade durch die vielen Gemälde, die hier jetzt erstmals zusammen präsentiert werden von Hugo, kann man auch direkt mal Vergleiche anstellen. Was ist denn tatsächlich wie vielleicht übertragen worden oder was hat denn möglicherweise Vorbildcharakter für andere Werke gehabt?
Bei einem wichtigen Werk hat die Berliner Gemäldegalerie tatsächlich selbst noch mal Hand angelegt jetzt. Sie haben es gerade schon angesprochen, der sogenannte Montfort-Altar. Da fehlte ein großes Stück und das hat man kurzerhand nachmalen lassen und ergänzt. Ist sowas erlaubt?
Ja, also dazu muss ich sagen, jede Kunsthistorikerin, jeder Kunsthistoriker kennt natürlich den Montfort-Altar als so ja fast großes Breitwandgemälde, als Querformat, diese Darstellung der anbetenden Könige vor der sehr feingliedrig dargestellten Maria. Und daran ist man gewöhnt, dieser Anblick ist kanonisch. Und jetzt hat die Gemäldegalerie einmal ein Experiment gemacht. Man wusste, dass es darüber mal eine Art Zusatz gab, eine Art Tafel, die noch den Himmel zeigt von diesem Kloster, über diesem Kloster der Ruine, in dem die Maria sitzt. Und da sind auch noch zwei Engelsfiguren. Das hat man jetzt durch einen Restaurator nach alten Kopien des Bildes rekonstruieren lassen. Und plötzlich wirkt diese kanonische Szene unglaublich viel größer, viel offener. Das ist natürlich erstmal befremdlich. Aber es ist keine Neuerfindung, sondern eine Ergänzung dessen, was man schon kannte. Deswegen ist es natürlich erlaubt.
Die Gemäldegalerie vergleicht Hugo van der Goes in der Ausstellungsankündigung mit seinem heute deutlich berühmteren Kollegen Jan van Eyck. Vielleicht noch kurz zum Schluss. Ist dieser Vergleich tatsächlich berechtigt? Spielt er in derselben Liga wie ein van Eyck?
Er spielt für mich definitiv in derselben Liga, auch in derselben Liga wie andere berühmte Vorgänger wie Roger van der Weyden. Aber man muss trotzdem differenzieren, weil das waren ein bis zwei Generationen vor Hugo. Und van Eyck war bahnbrechend. Hugo baute darauf auf, wie viele andere auch. Korrekterweise muss man sagen, er war herausragend in dem Sinn, dass er van Eycks Errungenschaften so kühn fortsetzen und weitertreiben konnte und was Eigenes hinzufügen konnte.
Die Berliner Gemäldegalerie zeigt ab morgen fast alle Werke des niederländischen Altmeisters Hugo van der Goes. Zwischen Schmerz und Seligkeit heißt diese Ausstellung. Carsten Probst durfte sich schon mal umsehen. Vielen Dank für diese Eindrücke. Und in den Kulturmeldungen mit Hannah Rau geht's jetzt um das African Book Festival in Berlin, das seit zwei Wochen ohne künstlerischen Leiter dasteht.
Wochenlang hat es Diskussionen gegeben um den inzwischen geschassten Kurator des Berliner African Book Festivals, Mohamedou Ulselahi. Ausgelöst worden war die Kontroverse nach einem Bericht der Taz, die kritisch über die Vergangenheit des ehemaligen Guantanamo-Häftlings berichtet hatte. Der mauretanische Schriftsteller nämlich war als Al-Qaida-Mitglied in Afghanistan. Doch was die Taz da vorgibt, aufgedeckt zu haben, ist laut dem amerikanischen Investigativjournalisten John Goetz schon lange bekannt. Selbst die US-Regierung glaube nicht mehr an die Vorwürfe, sagte Goetz im Interview mit Deutschlandfunk Kultur.
Man muss wissen, alle diese Vorwürfe, die es mal in den Raum gegeben hat, sind komplett bekannt. Es ist nicht, als ob irgendwie die Taz irgendwas Neues hat, ja? Und einfach dann irgendwie zu hören, über 20 Jahre alte, entkräftete Vorwürfe. Also ja, ich weiß nicht, warum man darüber redet, ehrlich gesagt.
Geredet wurde so viel, dass das African Book Festival entschied, seinen Kurator abzuberufen, um Schaden von der Veranstaltung abzuwenden, hieß es. Darüber empört sich nun eine Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die auf dem Gebiet der Afrika-Studien tätig sind. Die Berichterstattung über Ulselahi halten sie für skandalisierend und einen Ausdruck von Islamfeindlichkeit. Seine Zeit in Afghanistan werde nicht entsprechend kontextualisiert. Für die 30 Unterzeichnenden handelt es sich um einen weiteren Angriff auf kulturelle und interkulturelle Räume von BIPOCs in Deutschland. Zitat, sie fühlen sich unter anderem an die Diskussion über Achille Mbembe erinnert, der im Zusammenhang mit der Ruhr-Triennale unter Druck geraten war. Der Grundstein für die nächste Documenta ist gelegt. Heute nämlich hat der Aufsichtsrat der Weltkunstausstellung bekannt gegeben, wie die neue Findungskommission besetzt ist. 6 Fachleute aus aller Welt sollen die nächste Documenta vorbereiten, darunter auch die Philosophin, Malerin und Psychoanalytikerin Bracha Lichtenberg-Ettinger, eine Künstlerin aus Israel. Dass die Findungskommission schon 4 Jahre vor der nächsten Weltkunstausstellung im Jahr 2027 steht, darf durchaus als langer Schatten der umstrittenen letzten Ausgabe interpretiert werden. Jetzt sei ausreichend Zeit, sagte die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und hessische Kunstministerin Angela Dorn, um die besten Konzepte zu gewinnen und die Verfehlungen beim Thema Antisemitismus aufzuarbeiten. Einen neuen gibt es auch in Köln. Ab 2025 soll Andrés Orozco Estrada als Generalmusikdirektor der Stadt das Gürzenich-Orchester und die Produktion der Oper leiten. Für die Musik hat der Kolumbianer seine Heimat verlassen, wie er einmal im Interview mit dem Hessischen Rundfunk erzählt hat.
Ich bin ja nach Wien mit 19 Jahren gekommen, und aber vor allem, ich habe in Wien auch die klassische Musik sozusagen wirklich aus tiefstem Herzen nicht nur schätzen, sondern lieben gelernt. Und da bin ich dafür doch sehr froh und sehr dankbar, weil ich kam nach Wien und da habe ich wirklich eine ganz große Chance bekommen.
Zuletzt war Orozco Estrada Chefdirigent der Wiener Symphoniker. Und auch aus Berlin haben uns heute 2 wichtige Personalmeldungen erreicht. Im September übernimmt Jenny Schlenska die Leitung des Kropius-Bau. Die Kulturwissenschaftlerin und Kuratorin ist international erfolgreich. Zuletzt hat sie den Performance-Bereich des Museum of Modern Art in New York mit aufgebaut. Im Kropius-Bau möchte Schlenska die interdisziplinären, performativen und thematischen Ansätze weiter ausbauen. Jenny Schlenska also kommt nach Berlin, Mariette Rissenbeck hingegen geht. Die Leiterin der Berlinale will ihren Vertrag nicht verlängern. An der nächsten Ausgabe wirkt sie aber noch mit.
Die Kulturmeldung mit Hanna Rau. Danke. Und das war Kultur heute. Hier geht's nach den Nachrichten weiter mit den Informationen am Abend. Und darin hören Sie gleich, was genau der britische König heute im Bundestag gesagt hat. Ich bin Anne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.